Und es geht in meinem Referat jetzt über eine generelle Frage, die aus meiner Sicht jedenfalls hinter den vielen Fragen auch am Ende des Lebens steht. Ich soll hier reden über ein Buch, das ich geschrieben habe, das heißt Lebenslust, über Risiken und Nebenwirkungen des Gesundheitswahns. Und die Grundthese ist ein bisschen, dass die Leute heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott tat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das tut man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal sagen. Und ich muss Ihnen vielleicht zunächst einmal sagen, wie ich zu dem Thema eigentlich gekommen bin. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Seminar gehalten, zusammen mit Pater Josef Sudbrack. Pater Sudbrack ist einer der großen Mystikexperten in Deutschland, einer der großen Spiritualitätsexperten. Und Josef Sudbrack ist auch ein Experte für diese esoterischen Plastikreligionen, wo ein Funke östlicher Weisheit mit einer Fülle von westlichem Schwachsinn untrennbar verschweißt, marktauglich angeboten wird. Und Pater Sudbrack hat bei diesem Seminar über so esoterische Heilungsmethoden berichtet, also über Geistheiler, Irisdiagnostik. Da schaut man Leuten tief in die Augen, da gehen die Warzen weg, das Herz verdreht sich, die Lunge sackt ab, die Leber verschwindet. Also das, wofür wir Ärzte früher mal zuständig waren, das machen bei uns selbst in der Eifel, linksrheinisch inzwischen, Geistheiler und ähnliche Gestalten. Und ich hatte bei diesem Seminar der Frage nachzugehen, ob nicht im scheinbar so ganz seriösen Bereich von Medizin und Psychotherapie, also beim ganz normalen Hausarzt, beim ganz normalen Psychotherapeuten, die Leute nicht inzwischen mehr suchen als Heilung. Das ist ja in Ordnung, dafür sind wir ja da. Nein, ob sie nicht auch bei uns so etwas suchen wie das Heil. Und je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, desto spannender fand ich sie. Und mir fiel auf, dass die Säkularisation, also die Verweltlichung der Welt, inzwischen offensichtlich auch die Heilswünsche der Menschen erfasst hat. Während man noch vor 50 Jahren bei uns im katholischen Rheinland bei irgendeiner gesundheitlichen Not erstmal ein Kerzchen bei einem der 14 Nothelfer anzündete, oder beim Heiligen Antonius, dem Fachheiligen für Allgemeinmedizin, der ist bei uns allzuständig, wir haben unsere älteste Tochter deswegen auch Antonia genannt, man muss sich mit dem Mann halten, so erwartet man selbst bei uns im katholischen Rheinland das Heil inzwischen von einer magnetresonanztomografischen Untersuchung, von einer Computertomographie, von einer Therapie, die möglichst in Amerika erfunden worden ist, oder übrigens noch besser, von einer Therapie, die in China vor Jahrtausenden erfunden worden ist, in mündlicher Tradition immer weitergegeben wurde, dann über den Himalaya nach Indien kam, dort auf Pergamentpapier aufgezeichnet wurde, in einer Höhle versteckt wurde, wo sie von einem amerikanischen Jesuiten gefunden wurde, nach Harvard gebracht wurde, dort auf ihre Effizienz untersucht wurde und jetzt auf der Hohe Straße in Köln zum ersten Mal angeboten wird. Meine Damen und Herren, wenn Sie mal einen Bestseller schreiben wollen, so ungefähr in diese Richtung müsste das gehen. Wir haben heutzutage also sozusagen immanente Eschatologie. Die Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen, die Lehre vom ewigen Leben, von der ewigen Glückseligkeit. Und das erwartet man heutzutage aber nicht mehr in irgendeinem Jenseits, sondern das erwartet man hier und jetzt. Apokalypse now sozusagen. Für das ewige Leben quantitativ ist die Medizin zuständig. Bei Nichterfüllung Klage, versteht sich. Also der Großvater ist mit 90 ins Krankenhaus eingeliefert worden und ist da gestorben. Da muss was schiefgegangen sein. Ich meine, meine Damen und Herren, wir wissen es, es geht manchmal auch was schief, aber man stirbt vielleicht auch mal mit 90. Und für die ewige Glückseligkeit qualitativ ist die Psychotherapie zuständig, bei Nichterfüllung ebenso Klage. Und an dieser Stelle klagt normalerweise der katholische Theologe, der ich nebenher ja auch noch bin, nicht wahr? Das liegt nur daran, dass die Leute heute nicht mehr in die Kirche gehen. Wenn die Leute heute wieder in die Kirche gehen würden, wenn die wieder normal beten würden, dann würde ich nicht so einen Quatsch glauben. Aber, meine Damen und Herren, das scheint mir eine Fehldiagnose zu sein. Denn die Gesundheitsreligion, von der ich hier spreche, hat nach meiner Beobachtung inzwischen konfessionsübergreifend auch die christlichen Kirchen erfasst. Wir haben bei uns im katholischen Rheinland inzwischen Heilfasten in der Fastenzeit. Ja, meine Damen und Herren, man stellt sich das vor. Der Pfarrer ist auch noch ganz stolz, die Quote stimmt, die Leute strömen in Massen, also im wörtlichen Sinne sozusagen. Er sagt seinen Kollegen, man muss nur auf die Menschen von heute zugehen und schon kommen sie. Aber wenn man das mal genauer analysiert, was heißt das eigentlich? Früher fastete man, um zu verzichten und dadurch irgendwann in den Himmel zu kommen. Heute fastet man, um möglichst spät und möglichst gesund in den Himmel zu kommen, was natürlich ein komplett anderer Ansatz ist. Ich habe mein Buch in Teilen am Tegernsee geschrieben und da konnte ich fast täglich ein Zitat aus dem Lokalteil der örtlichen Zeitung in das Buch übernehmen. Da gab es zum Beispiel eine Veranstaltung des Diakonischen Werkes, Tegernseer Tal, diakonisch, evangelisch, nicht wahr, Vortrag einer Heilpraktikerin, versteht sich, mit dem Titel »Eine Reise durch unser Verdauungssystem« mit farbigen Bildern. Seniorennachmittag bei Kaffee und Kuchen. Meine Damen und Herren, Sie konnten bei dieser Veranstaltung, also bei Kaffee und Kuchen, feststellen, wie es anschließend mit Kaffee und Kuchen weiterging. Im katholischen Bildungswerk Tegernseer Tal kam in der gleichen Woche, ich habe das alles dokumentiert zu Hause, sonst glaubt man das ja nicht, der Vortrag eines Heilpraktikers, versteht sich, ausgehängt in allen wunderschönen Barockkirchen des Tegernseer Tals, mit dem gut heidnischen Titel »Unsere Ernährung, unser Schicksal«. Ja, da lobe ich noch den alten Marxismus, der Mensch isst, was er isst, deswegen ist nochmal klar. Das heißt, Gesundheit gilt heute allenthalben als höchstes Gut. Keine Geburtstagsfeier bei uns mehr über die 60, wo nicht mindestens in einer Festrede, wenn nicht gar in allen Vieren, wie ich das neulich mal erleben musste, der Satz vorkommt, und das höchste Gut, meine Damen und Herren, ist doch die Gesundheit. Allgemeiner Beifall einschließlich des Ortspfarrers. Dabei ist ein so zerbrechliches Gut wie die Gesundheit in der gesamten philosophischen Tradition des Ostens und des Westens niemals der Güterhöchstes gewesen. Noch bei Kant war es die Einheit von Heiligkeit und Glückseligkeit oder Gott, aber niemals die Gesundheit. Doch heute herrscht die Gesundheit majestätisch als höchstes Gut. Und damit hängt nach meiner Beobachtung auch zusammen, dass wir inzwischen eine Mediziner- und Therapeuten-Schwemme einerseits haben und einen Priester- und Pastoren-Mangel andererseits. Denn Berufe, die es mit dem Heil des Menschen zu tun haben, waren immer schon außerordentlich attraktiv. Das Heil erwartete man früher vom Priester. Der ist heute zumindest bei uns in Deutschland aber nur noch für die Entsorgung am Schluss zuständig. Das Heil erwartet man heute vom Arzt und vom Psychotherapeuten. Odo Marquardt, einer der geistreichsten deutschen Philosophen, hat zu dieser Situation einmal festgestellt, es herrsche heute, ich zitiere, die ideologische Naherwartung der heilen Diesseitswelt, der mentale Teddybär des modern verkindlichten Erwachsenen. Machen Sie 5 Untersuchungen, sind nur 90% gesund. Machen Sie 10 Untersuchungen, sind nur 80% gesund. Machen Sie 20 Untersuchungen, Gross hat das genau untersucht, sind noch 36% gesund. Machen Sie 50 Untersuchungen, hat jeder irgendeinen pathologischen Wert, das müssen Sie dann weiter kontrollieren, sodass man mal zum Ergebnis gekommen ist, gesund ist eine Person, die nicht ausreichend untersucht wurde. Und schon der bekannte Österreicher Karl Kraus hat einmal gesagt, die häufigste Krankheit ist die Diagnose. Und Aldous Huxley formulierte, die Medizin ist so weit fortgeschritten, dass niemand mehr gesund ist. Fragen wie die Weltgesundheitsorganisation, die für derlei Fragen eigentlich zuständig ist, so hat die vor Jahrzehnten einmal definiert, berühmt geworden, Gesundheit zeichnet ihr jetzt wörtlich völliges, körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir uns sozial wohlbefinden, wenn wir 10 Millionen Euro auf dem Konto haben und andererseits hoffen, dass Millionäre alle psychische Probleme haben, ist unter dieser Definition niemand wirklich gesund. In meiner Not habe ich dann mal einen alten Hausarzt aus der Eifel gefragt, linksrheinisch, nicht wahr? Sagen Sie mal, Herr Kollege, 40 Jahre am Patienten. Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich gesund? Und da hat er mir gesagt, wissen Sie, Herr Kollege, gesund ist ein Mensch, der mit seinen Krankheiten einigermaßen glücklich leben kann. Und das, meine Damen und Herren, halte ich ganz ernsthaft für den einzig realistischen Gesundheitsbegriff. Oder wenn Sie es philosophisch wollen, Friedrich Nietzsche hat formuliert, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, dass es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Das in der Tat ist der einzig realistische Gesundheitsbegriff. Und er ist auch viel näher an der alten hippokratischen Tradition der Medizin. Für Hippokrates gab es nicht Krankheit oder Gesundheit, das gab es erst später in der platonischen Tradition. Für Hippokrates gab es nur den individuellen, kranken, leidenden Menschen. Und jede Diagnose hatte schon nach Aristoteles ausschließlich den Zweck der Therapie für leidende Menschen. Ich muss das meinen Assistenzärzten manchmal sagen, denn unter Psychos ist es so üblich, Diagnosen auch auf Leute anzuwenden, die bei einem gar nicht den Krankenschein abgegeben haben, insbesondere auf Kollegen. Das ist natürlich ein Missbrauch von Diagnosen. Hans-Georg Gadamer, Nestor der Philosophie in Deutschland, 101 Jahre so alt geworden, und so alt wird man nur, wenn man wirklich gesund ist, der hat kurz vor seinem Tod noch ein Büchlein publiziert mit dem Titel »Über die Verborgenheit der Gesundheit«. Und da weist er von den Griechen her argumentierend darauf hin, dass für die Griechen Gesundheit ein Geheimnis war. Ein Göttergeschenk, das gestört werden konnte durch Krankheiten und die Störungen zu beseitigen, das war die Aufgabe der Ärzte. Damit sie dann wieder wirken konnte, jene geheimnisvolle Kraft der Gesundheit, für die man den Göttern nur danken konnte. Das ist aber weit weg vom heutigen Gesundheitsbegriff. Gesundheit gilt heutzutage wie alles in unserer Gesellschaft als herstellbares Produkt. Man muss was tun für die Gesundheit. Von nichts kommt nichts. Wer stirbt, ist selber schuld. Und so rennen die Leute durch die Wälder, essen Körner und Schrecklicheres und sterben dann doch. Und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass inzwischen wirklich restlos alle Phänomene der Religion im Gesundheitswesen angekommen sind. Wir haben Ärzte als Halbgötter. Da gibt es manche eitlen Kollegen, die gerne Halbgott sind, aber Halbgott sein ohne anbetungsfreudiges Publikum macht auf Dauer auch keinen Spaß. Dieses anbetungsfreudige Publikum liegt aber massenhaft vor. Allerdings ist es ein vergiftetes Angebot. Bei Nichterfüllung Klage, versteht sich, sodass nur die weniger begabten Kollegen gerne Halbgott sind und das meistens auch nicht sehr lange. Dann gibt es Wallfahrtsorte, der neue Doktor, da müssen Sie mal hingehen. Und bei uns in Köln sagt man zum Beispiel, diese Untersuchung kann man selbstverständlich nur bei den Spezialisten in Hannover machen. Nur bei den Spezialisten in Hannover kann man diese Untersuchung machen. Und so setzen sich die Gesundheitsgläubigen in Köln ins Auto und fahren über die Autobahn. Je weiter weg, desto höher die Heilserwartung, um in Hannover die Untersuchung machen zu lassen. Und in Hannover sagen die Gesundheitsgläubigen, diese Untersuchung kann man selbstverständlich nur bei den Spezialisten in Köln machen. Nur bei den Spezialisten in Köln kann man diese Untersuchung machen. Und so setzen sich die Gesundheitsgläubigen in Hannover ins Auto und fahren wieder über die Autobahn, um in Köln die Untersuchung machen zu lassen. Insofern sind die Autobahnen die Wallfahrtsstraßen der Gesundheitsreligion. Sie erkennen übrigens die Gesundheitsgläubigen auf der Autobahn immer an der fahlen Gesichtsfarbe, weil die immer nüchtern kommen müssen wegen der Blutabnahme und anschließend nüchtern und blutleer wieder zurückfahren. Vergleichen Sie das mal mit einer Wallfahrt der Altreligionen, zum Beispiel nach Kloster Andechs in Bayern. Durch Gottes herrliche Natur ziehen Sie mit lecker Fresspaket, lecker was zu trinken dabei, kommen in einer prachtvollen Barockkirche an, Sinnenlust, wo Sie nur hinblicken, herrliches Hochamt, wunderbare Musik, Weihrauch, auch was für die Nase, anschließend Schweinshaxen und Starkbier in der Klosterbrauerei. Das ist Lebenslust pur! Vergleichen Sie dagegen die asketischen Zumutungen der Gesundheitsreligion. Je schrecklicher etwas schmeckt, desto gesünder soll es angeblich sein. Ich werde in letzter Zeit häufig in Talkshows eingeladen und da wird man immer in so Luxushotels untergebracht. Und da kommt man morgens in einen Frühstücksraum, prachtvollen Frühstücksraum, prachtvoll alles, wo man nur hinblickt. Und bei Blick aufs Frühstücksbuffet stellt man fest, Körner! Meine Damen und Herren, der Körnerbereich hat die Mehrheit. Einige Wurstscheiben schamhaft hinter Säulen versteckt, im Wesentlichen Körner. Und dann sehen Sie traurige Menschen auf diesen Körnern herumkauen. Und wenn Sie da als fröhlicher Rheinländer reinkommen und sagen, hören Sie mal, schmeckt das eigentlich? Dann müssen Sie ja noch sagen, ja, wahnsinnig lecker. Weil das ist strenge Political Correctness. Sie müssen diese ganzen schrecklichen Dinge auch noch lecker finden. Fragen Sie mal jemanden, der Müsli isst, ob Ihnen das schmeckt. Er sagt immer, ja. Und dann gibt es in diesem Bereich Häresien, Irrlehren, die mit inbrünstiger Gläubigkeit geglaubt werden. Es gibt eine heilige Inquisition, die Bundesärztekammer, die Rechtgläubiges von Nichtrechtgläubigen unterscheidet. Und blasphemisch. Gotteslästerlich kann man inzwischen nur noch im Bereich der Gesundheitsreligion sein. Über Jesus Christus kann man in unserer Gesellschaft inzwischen jeden albernen Scherz machen. Aber bei der Gesundheit, da hört der Spaß auf. Und in meinem Buch fängt er da an. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, guten Freund, rheinischer Pfarrer, linksrheinisch, versteht sich, stehe ich mit ihm neulich vor seiner Kirche, geht er zur Kirchentür zurück, macht die Kirchentür zu, kommt wieder zu mir, zündet sich eine Zigarette an mit der Bemerkung, er muss ja nicht alles sehen. Zieht den Rauch tief in die Lunge hinein und macht in die Ferne schauend die nachdenkliche Bemerkung, warum soll meine Lunge eigentlich älter werden als ich? Meine Damen und Herren, wenn Sie eine solche Bemerkung in einem entsprechend gesundheitsreligiös bewegten Kreis machen, haben Sie mit allen Reaktionen zu rechnen, die im Mittelalter auf Gotteslästerung standen. Das können Sie doch nun wirklich nicht sagen, wenn das jemand mit Bronchialkarzinom hört. Ich habe übrigens diesen Vortrag mal beim Bundesverband von Frauen nach Krebs gehalten, 600 Gruppenleiterinnen in Magdeburg, da habe ich überlegt, machst du den Scherz da? Und ich habe ihn gemacht und die haben sich köstlich amüsiert, weil die ganzen dämlichen Tabus natürlich längst nicht mehr haben. Oder die Bemerkung, wer früher stirbt, lebt länger ewig, ne? Die theologisch völlig präzise ist, nicht wahr? Löst selbst in Kirchenkreisen unvorbereitet jedenfalls blankes Entsetzen aus. Diätbewegungen gehen wie wellenförmige Massenbewegungen über Land, in ihrem Ernst die Büßer- und Geißlerbewegung des Mittelalters bei weitem übertreffend. Ich las neulich im Wissenschaftsteil der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über Würmer. Also total seriöse Zeitung, total seriöser Artikel, nicht wahr? Ein Artikel über Würmer, also Würmer, nicht wahr? Japanischer Artikel, japanische Forscher, nicht wahr? Dass Würmer die Diät leben, also Würmer, die quasi nichts essen, wenn überhaupt nur Körner, dass die wahnsinnig alt werden. Und man sei jetzt dabei, diese Einsichten aufs Menschenmodell zu übertragen. Der Artikel atmete Nobelpreisverdächtigkeit. Wenn ich mir aber als katholischer Rheinländer vorstelle, ich dürfte quasi nichts mehr essen und wenn überhaupt nur Körner und könnte dann noch nicht mal sterben. Nicht wahr? Das wäre für den katholischen Rheinländer die konkrete Beschreibung der Hölle. Aber in der Gesundheitsreligion paradiesische Zustände. Fitnessstudios entstehen bei uns inzwischen an den Stellen, wo früher bei uns Marienkapellen entstanden, nämlich an Wegekreuzen. Auf dem Weg zu meinem Krankenhaus entstand ein Fitnessstudio, an der Hildegard-von-Bingen-Straße, versteht sich. Und verschiedene Fernsehsender haben mich aufgefordert, mal in so ein Fitnessstudio zu gehen und verachtungsvoll auf die Leute zu gucken. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, ich bin Christ, ich kann nicht verachtungsvoll auf leidende Menschen gucken, nicht wahr? Also ich bin in meinem Leben noch nie in einem Fitnessstudio gewesen, aber die haben ja so große Fenster. Nicht etwa, damit die armen, geplagten Menschen da rausgucken können, da kommen die ja gar nicht, sind ja völlig fertig, sondern damit unser eins da reinguckt und sich sagt, müsste ich eigentlich auch mal machen, das ist die Mystik der Gesundheitsreligion, müsste ich eigentlich auch mal machen, wie Jürgen Becker sagen würde, das ist jetzt geklaut, nicht wahr? Das heißt, es wird sehr viel mit schlechtem Gewissen gearbeitet. Jeder durchschnittliche Hausarzt kann einem durchschnittlichen Kassenpatienten bei uns Bußwerke auferlegen, die die strengsten mittelalterlichen Ordensregeln bei weitem übertreffen. Das sind Lebensregeln von morgens bis abends, wann sie morgens aufzustehen haben, wann sie abends ins Bett zu gehen haben, wo das Bett zu stehen hat, wegen der Erdstrahlen, was sie zu essen haben, vor allem die lange Liste, was sie nicht essen dürfen. Dagegen ist die Benediktinerregel der reinste Schlendrian. Aber die Leute tun das alles noch, jeden Misserfolg nicht dem Mangel der ärztlichen Weisung, sondern der eigenen schuldhaften Inkonsequenz zuschreibend. Und dann der Ausdruck Sünde. Der ist bei uns im Rheinland, selbst in der Kirche, eigentlich nicht mehr üblich. Das klingt zu hart. Der Rheinländer liebt nicht diese harten Begriffe. Sünde zum Beispiel. Also man kann zum Beispiel sagen, jemand ist ein Stück weit vom Weg abgekommen. Ne? Das klingt doch viel netter. Oder man kann sagen, jemand hatte eine Mutterproblematik und deswegen den Vater umgebracht, was man ja verstehen kann. Sowas, ja. Aber Sünde, das sagt man nicht. Beobachten Sie selbst mal, wo in Ihrem sprachlichen Umfeld der Ausdruck Sünde noch vorkommt. Ich sage es Ihnen. Meistens im Zusammenhang mit Sahnetochte. Da habe ich mal wieder ein bisschen gesündigt. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort und so weiter. Ein Architekt hat einmal die Krankenhäuser die Kathedralen des 20. Jahrhunderts genannt. Insofern ist das Aachener Klinikum bei uns sozusagen der Petersdom Europas. Und Sie haben im Aachener Klinikum auch all die Gefühle, die Sie sozusagen im Kölner Dom haben, der natürlich viel schöner ist. Sie kommen sich ganz klein und hässlich vor in dieser gewaltigen Architektur. Und Sie haben das, was Friedrich Schleiermacher, der große evangelische Religionsphilosoph des 19. Jahrhunderts, als das Charakteristikum von Religion bezeichnete, nämlich das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Das produzieren diese Architekturen. Und dann finden in diesen Kathedralen eherne Riten statt. Wir beobachten bei uns im katholischen Rheinland den bruchlosen Übergang von der katholischen Prozessionstradition in die Chefarztvisite. Ich weiß nicht, ob Sie sowas mal erlebt haben. Die Chefarztvisite ist ähnlich wie die katholische Prozession völlig zwecklos, aber im Sinne von Josef Pieper natürlich für die Theologen im Raum, nicht wahr? Aber höchst sinnvoll. Zwecklos ist sie deswegen, weil sie Informationen als Chefarzt viel besser bekämen, wenn sie mal in die Kurve gucken oder den Assistenzarzt fragen oder uns doch besser die Stationsschwester. Aber nein, der Ritus muss sein, der Patient erwartet das. War der Chef schon da? Und schon entspinnt sich die Prozession. Voran die Schwestern, Schülerinnen, Administrantinnen. Dann die Schwestern. Dann die Stationsschwester mit der Heiligen Schrift, der Kurve des Patienten. Dann die Assistenzärzte, der Oberarzt und schließlich er, der Chef. Der Chef ist meistens schon etwas älter, nicht mehr so orientiert in seinem Fach, kann aber seine Rechnungen noch gut lesen und wirkt vor allem sehr würdevoll. Im ersten Zimmer flüstert ihm die Stationsschwester den Namen des ersten Patienten zu. Man kann im Alter ja mal was vergessen. Insofern kommen auch die gleichen Fragen wie letzte Woche, die hat er nämlich auch vergessen, und die gleichen Antworten wie in der Heiligen Messe. Und dann kommt es zum Höhepunkt der Chefvisite. Der Chefarzt wird sakralsprachlich. Die Sakralsprachen Griechisch und Latein sind aus dem katholischen Gottesdienst inzwischen weitgehend entwichen, aber der Gesundheitsreligion sind sie wahnsinnig wichtig. Ein Chefarzt, den man komplett versteht, gilt als inkompetent. Und zum Höhepunkt der Chefvisite sagt der Chefarzt nachdenklich zum Oberarzt, wissen Sie, Herr Kollege, ich halte das doch am ehesten für eine idiopathische Störung. Der Chefarzt hat idiopathisch gesagt. Der Patient ist tief ergriffen. Der Chefarzt schwebt aus dem Zimmer, die Tür schließt sich und schon ist der Patient am Telefon, ruft zu Hause an und sagt, Friedchen, er hat idiopathisch gesagt. Kannst du mal im Gesundheitslexikon nachgucken, was das eigentlich heißt? Friedchen geht ans Gesundheitslexikon, kommt zurück und sagt, idiopathisch heißt, wir wissen nicht, woran es liegt. Und deswegen rate ich immer dringend von der Anschaffung von Gesundheitslexika ab, weil sie den Placebo-Effekt verhindern. Das Ganze, meine Damen und Herren, hat dann aber sehr ernste politische Konsequenzen. Ich bin in Westfalen mal gefragt worden, so als Rheinländer wird man da häufig gefragt, hören Sie mal, meinen Sie das eigentlich alles ernst, was Sie da so sagen? Habe ich gesagt, klar, aber wir Rheinländer sagen es etwas heiterer. Mein Buch wurde in Berlin damals vorgestellt vom Helmut Karasek und vom Friedrich Merz von der CDU-CSU, von der Monika Knoche, heute von der Linken, weil das natürlich ein hochpolitisches Thema ist. Wenn mich Gesundheit tatsächlich, wie alle Welt sagt, das höchste Gut wäre, dann wäre maximale Diagnostik und maximale Therapie für jeden Einzelnen von uns absolute Pflicht der Gesellschaft und des Staates. Das wäre erstens die Hölle für uns alle, wir kämen aus der Röhre gar nicht mehr raus. Und es wäre zweitens natürlich der sofortige finanzielle Zusammenbruch des Gesundheitswesens. Das weiß auch jeder. Ich habe inzwischen mit Fachleuten verschiedener Richtungen gesprochen. Es ist überhaupt keine Frage, wenn Sie in einem Bereich schon maximale Diagnostik und Therapie machen, sagen wir mal Diabetespumpen einbauen oder so etwas, wäre das allein der sofortige Zusammenbruch des Gesundheitswesens, auch in Österreich übrigens. Das aber öffentlich zu sagen, dann sind Sie als Politiker nicht mehr wählbar. Als Politiker müssen Sie Sätze ausstoßen wie die, alles medizinisch Notwendige für jeden Bürger muss selbstverständlich passieren. Beifall, Buffet, das ist das Übliche. Sobald Sie sagen, was medizinisch notwendig ist und infolgedessen, was nicht medizinisch notwendig ist, sind Sie nicht mehr wählbar. Sie können als Politiker heutzutage für Einsparungen, für Systemveränderungen, für Qualitätsverbesserungen sein. Sobald Sie für Einschränkungen im Bereich der Gesundheit sind, und das ist unvermeidlich, weiß auch jeder, sind Sie letztlich nicht mehr wählbar. Und so glaube ich ganz ernsthaft, dass die Kostensteigerung im Gesundheitswesen letztlich religiöse Gründe hat. Die völlig irrsinnige, pseudoreligiöse Aufladung des Gesundheitsbegriffs führt dazu, dass die Leute wirklich alles dafür zu tun bereit sind. Und ich glaube, manche Gesundheitsreligiöse stellen mehr Zeit zur Verfügung für ihre Religion als ein mittelalterlicher Christ für seine Religion. Also die sind von morgens bis abends nur noch mit solchen Fragen beschäftigt. Und so steigen die Kosten im Gesundheitswesen ungebremst immer weiter. Und der Riesentanker Gesundheitswesen treibt vor sich hin. Und beim Blick auf die Kommandobrücke stellt man fest, dass sie leer ist. Bei uns in Deutschland ist es so, die Kanzlerin schickt ab und zu Ulla Schmidt, unsere Gesundheitsministerin, rauf zum Putzen in die Kabine, nicht wahr? Aber ans Steuerrad darf sie natürlich nicht. In der Kajüte wird immer wieder Schwarzer Peter gespielt und die üblichen Verdächtigen verhaftet, die es angeblich schuld sind, dass das alles nicht funktioniert. Die Pharmaindustrie, die Apotheker, die Ärzte, die Krankenhäuser, die Krankenkassen, die Politiker. Meine Damen und Herren, es sind aus meiner Sicht auch nicht die Politiker schuld. Jede demokratische Gesellschaft hat die Politiker, die sie verdient. Und solange wir in allen Geburtstagsreden von Flensburg bis Passau, von Innsbruck bis Wien, Gesundheit als höchstes Gut preisen, müssen wir uns nicht wundern, dass Gesundheitspolitik seit etwa 20 Jahren in unseren Ländern gar nicht mehr stattfindet. Weil Politik ist die Kunst des Abwägens. Ein höchstes Gut können Sie gar nicht abwägen. Dafür müssen Sie immer alles tun, es wenigstens behaupten. Und dann erfasst die Gesundheitsreligion, wie jede gute andere Religion, natürlich das ganze Leben. Ich habe das eben schon gesagt. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr, die leben halt nur noch vorbeugend, von morgens bis abends. Ich war mit Müsli und Aerobic nach Fernsehen furchtbar anstrengend und lustlos das ganze Leben und sterben dann aus Versehen irgendwann. Weil sie sozusagen zu schnell oder zu langsam oder sonst wie gelaufen sind. Und dann gibt es in diesem Bereich inzwischen auch einen Schönheitskult. Schön und gesund und Wellness, das gilt irgendwie als eins. Es gibt inzwischen bestimmte Illustrierte und bestimmte Fernsehsender, da kommen überhaupt nur noch solche Leute vor. So knackige, nicht wahr? Also die Jüngeren sind offensichtlich abgetrieben worden, die Älteren euthanasiert und man hat dann diese Zwischengeneration überleben lassen. Nun ist das mit dem Hautbefund aber solche Sache. Wir haben in der Dermatologie-Vorlesung gelernt, bis zum 18. Lebensjahr ist die Haut hässlich, Pickel und so. Ab dem 23. Lebensjahr beginnt aber bereits die Hautalterung. Das heißt, das Ganze ist eine einzige Anleitung zum Unglücklichsein. Zwischen 18 und 23 haben Sie meistens Liebeskummer und können es gar nicht genießen. Also das Ganze ist eine einzige Anleitung zum Unglücklichsein. Man ist das ganze Leben damit beschäftigt, einen Hautbefund vorzutäuschen, den man in Wirklichkeit gar nicht hat. Sie kennen ja vielleicht den Karlauer, Ihre Frau sieht immer noch so aus wie vor 20 Jahren. Ja, aber es dauert länger. Das Ganze gilt inzwischen auch für Männer. Es gibt inzwischen 70-jährige ewige Gigolos, die ihren Schönheitschirurgen bereits duzen und dann immer nur unangenehm bei der Beerdigung von Gleichaltrigen auffallen, weil sie am Grab das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht kriegen. Das ist einoperiert, da kann man nichts machen. Das Ganze, meine Damen und Herren, hat dann aber sehr ernste ethische Konsequenzen. Wenn nämlich der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, dann ist der kranke Mensch, vor allem der chronisch Kranke, der nicht mehr heilbar Kranke, der Behinderte, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und die Gesundheitsreligion hat inzwischen ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt. Und der Fundamentalismus der Gesundheitsreligion, das ist die Ethik des Heilens. Die Ethik des Heilens, meine Damen und Herren, ist das Ende der Ethik. Die Ethik war einmal der argumentative, kontroverse, wissenschaftlich-philosophische Diskurs über Moral. Das nannte man Ethik. Sobald heute aber jemand Ethik des Heilens sagt, ist Ende der Debatte. Dann wird es sakral. Wollen Sie etwa einem mukoviszidosekranken Kind erzählen, aus welchen absurden ethischen Gründen Sie ihm nicht helfen wollen? So sinngemäß der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog. Dass die scheinbar so absurden ethischen Gründe sind, dass man einen Menschen am Beginn seiner Existenz opfert, ein Embryo, opfert, um einen anderen Menschen zu heilen, wenn Sie das sagen, gelten Sie als zynisch. Das Ganze wurde damals, ich glaube, die Diskussion gab es auch bei Ihnen, im Zusammenhang mit den embryonalen Stammzellen erwähnt. Man hat damals behauptet, über embryonale Stammzellen könne man irgendwann auch mal Parkinson heilen. Ich bin auch Neurologe, das ist neurologisch sehr unwahrscheinlich, alles bisher schiefgegangen, aber es war damals trotzdem ein guter Werbegag. Und wenn wir mal für einen Moment davon ausgehen würden, das würde funktionieren. Und morgen Abend käme bei Ihnen hier im ORF, im Fernsehen, ein Film über eine solche gelungene Parkinson-Heilung. Erst Parkinson-Patient, schwer pflegebedürftig, im Bett liegend, sich nicht mehr bewegen können, dann nach der Therapie Tennis spielend. Das, meine Damen und Herren, wäre das Ende der Debatte über embryonale Stammzellen in Österreich. Wer heilt, hat Recht. Dieser eigentlich sehr gute ärztliche Grundsatz wird ethisch genommen inzwischen zynisch. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Sie merken es, wird es sehr ernst. Ich bin der Überzeugung, die Gesundheitsreligion hat inzwischen das Menschenbild unserer Gesellschaft zutiefst verändert. Wir haben längst nicht mehr das Menschenbild der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen von der gleichen Würde jedes Menschen. Wir haben das Menschenbild der Gesundheitsreligion. Gehen Sie über eine beliebige Fußgängerzone in Österreich und fragen die Menschen, ob man bei einem Menschen, der nicht mehr gesund werden kann, genauso viel finanziell einsetzen soll, wie bei einem Menschen, der noch gesund werden kann. Sie werden verfassungswidrige Antworten bekommen. Die Gesundheitsreligion ist die mächtigste und teuerste Weltreligion aller Zeiten und sie herrscht mit strenger Political Correctness. Bei uns in Deutschland ist es zum Beispiel so, ich habe letztlich eine Fortbildung für leitende Krankenschwestern gemacht und habe ihnen geschildert, welche Situation wir bei Spätabtreibungen haben. In Deutschland ist die rechtliche Situation so, ganz offen, dass wenn ein Kind eine Hasenschacht hat, eine leichte Behinderung hat, es im Geburtskanal mit einer Kaliumspritze ins Herz totgespritzt werden kann. Und das ist eine Krankenkassenleistung, die noch nicht mal beratungspflichtig ist, weil das eine medizinische Indikation ist bei uns in Deutschland. Während wir hier sitzen, passieren solche sogenannten Spätabtreibungen. Die Politiker sehen das als eine Katastrophe an, können sich aber nicht aufraffen, das Gesetz zu ändern. Ich habe dann diese Krankenschwestern, das waren Pflegedienstleitungen von Häusern, gefragt, wie viele von Ihnen das wussten. 2/3 wussten das nicht. Das waren leitende Krankenschwestern in Krankenhäusern. Das heißt, es ist völlig tabuisiert, das so offen zu sagen, wie ich das jetzt hier tue. Ich bin nicht sicher, wie bei Ihnen die rechtliche Lage ist. Aber hier ist eine Grenze überschritten worden. Und das geht dann letztlich immer weiter. Ich bin der Überzeugung, wenn morgen Abend im ORF oder auch in der ARD in Deutschland der Film Ich klage an, der damals die Euthanasie-Aktion begleiten sollte, wenn der gesendet wurde, ohne den Kommentar, dass er aus der Nazizeit ist. Einfach so. Ich fürchte, wir hätten übermorgen eine Euthanasiebewegung in Österreich oder in Deutschland. Es ist ein brillant, teuflisch brillant gemachter Film. Robert Spemann hat in seinem sehr lesenswerten Büchlein zusammen mit Herrn Fuchs im Herder Verlag Sterben lassen statt töten heißt das, diesen Film mal beschrieben. Ich habe ihn selbst nie gesehen. Also eine Frau, die Multiple Sklerose hat und die ihren Mann, der Arzt ist, anfleht, lass mich doch würdevoll sterben. Sehr eindrucksvoll gemacht. Und er weigert sich natürlich, nicht wahr? Altes Hippokrates und so weiter. Dann wird noch so eine Dreiecksgeschichte da drauf komponiert mit viel Geigen im Hintergrund. Und schließlich begreift der Arzt, dass er das tun muss. Der Philosoph Robert Spemann hat einmal gesagt, das Böse beginnt mit Sentimentalität. Und es wird sehr sentimental in vielen Fragen hier argumentiert. Die Gesundheitsreligion, ich sagte es schon, ist die mächtigste und teuerste Weltreligion aller Zeiten. Sie herrscht mit strenger Political Correctness. Meine Damen und Herren, Ihnen wird aufgefallen sein, dass ich am Anfang meines Vortrags hier satirisch geredet habe. Wenn ich das, was ich hier am Anfang meines Vortrags satirisch gesagt habe, hier unsatirisch gesagt hätte, wären viele von Ihnen entsetzt gewesen. Ich habe diesen meinen Vortrag inzwischen häufiger im Osten Deutschlands gehalten, letztlich vor der Sächsischen Landesärztekammer, vorausgesetzter PDS-Vorsitzender. Und da hat man mir bestätigt, in totalitären Verhältnissen, kann man die Wahrheit nur satirisch sagen. Und die Gesundheitsreligion herrscht bei uns absolut totalitär. Sie können als Politiker in diesem Bereich keine Fehler machen. Das ist politisch absolut tödlich. Und das Ganze gilt natürlich dann auch am Ende des Lebens. Das Thema, was Sie hier haben. Wenn man nichts mehr machen kann bei einem Menschen, dann kann man ihm einen guten Tod geben. Euthanasie heißt das griechisch übersetzt. In Holland und Belgien gibt es inzwischen gesetzliche Regelungen zu diesen Fragen. Und die holländische Regierung lässt jedes Jahr Umfragen machen, wie das umgesetzt wird. Und dabei kommt raus, dass 900 Niederländer pro Jahr totgespritzt werden mit Kommissionsbeschluss, obwohl sie noch bei Bewusstsein sind und ohne zugestimmt zu haben. Das widerspricht zwar der gesetzlichen Regelung, kommt überhaupt noch raus, weil das anonymisierte Befragungen sind, aber seriöse Befragungen der Regierung, ja. Zeigt aber, wenn der Damm mal gebrochen ist, gibt es letztlich kein Halten mehr. Das sind übrigens gar nicht so, wie man sich das vorstellt, das sind nicht perfide Leute, die da zusammensitzen. Das wird so sein, dass die Angehörigen dann irgendwie mit diesen Kommissionen zusammen sagen, naja, wir wollen dem Vater diese Debatte ersparen. Und dann gibt es die Spritze, nicht wahr? Es gibt schlimme Erzählungen darüber, ich will das jetzt nicht im Detail hier vertiefen. Ich saß mal bei einem feinen Abendessen neben einer Niederländerin und die klagte so darüber, dass man in Deutschland so über die holländische Regelung so abfällig reden würde. Das sei doch alles seriös, da gäbe es Kommissionen und so weiter mit Wissenschaftlern und so weiter. Aber sie müsse zugeben, dass für sie das Ganze auch nur etwas gewöhnungsbedürftig sei. Sie sei gerade vor 3 Wochen von einer guten Freundin angerufen worden und die habe ihr gesagt, mein Mann stirbt übrigens nächsten Mittwoch und wird nächsten Samstag beerdigt. Ich wollte es dir nur schon mal sagen. Und das sei doch gewöhnungsbedürftig. Und meine Damen und Herren, das ist jetzt keine Science-Fiction, was ich hier sage. Solche Telefonate passieren, während wir jetzt hier sitzen, ein paar hundert Kilometer weiter nordwestlich. Und dann wird auch immer wieder mit dem Freiheitsbegriff gearbeitet. Freiheit ohne Würde gibt es nicht. Auch das ist eine Lehre, die wir hier aus Hartheim ziehen müssen, aus meiner Sicht. Und ein entleerter Freiheitsbegriff führt letztlich zur Barbarei. Der eben genannte Präsident der Bundesärztekammer Hoppe zum Beispiel ist einer der Bollwerke in Deutschland, der Leiter der Bundesärztekammer, die gegen Euthanasie eintreten. Es hängt häufig an Personen, das will ich hier auch mal in diesen Kreis sagen. Einzelne Personen verhindern das, nicht irgendwie eine Atmosphäre oder sowas. Ja? Einzelne Personen, die an entscheidenden Stellen sitzen, das war übrigens damals bei der Euthanasie-Aktion ganz ähnlich, die können solche Entwicklungen verhindern und deswegen bin ich ganz beeindruckt, dass sie einen solchen Konferenz hier machen. Und dann gibt es ein Problem bei der Gesundheitsreligion, das für uns Rheinländer besonders problematisch ist. Die Gesundheitsreligion ist komplett humorlos. Es gibt bei uns eine Krankenkasse, die nennt sich Gesundheitskasse. Ich will jetzt mal keine Namen nennen. Und das ist ja tendenziell ein totalitärer Ansatz. Was hat meine Krankenkasse mit meiner Gesundheit zu tun? Na gar nichts. Soll sich mal gefälligst mit meinen Krankheiten beschäftigen. Und da rief ich neulich an und da war eine gut geschulte Stimme am Telefon. Hier ist die Gesundheitskasse. Dann habe ich gesagt, können Sie mich mal mit der Krankenkasse verbinden? War die ganz irritiert, keine Rheinländerin, ich habe mich sofort entschuldigt. Und dann gibt es in diesem Bereich inzwischen, ich weiß nicht, ob es das bei Ihnen auch gibt, Bonus-Malus-Systeme, nicht wahr? Sie werden belohnt für gesundheitsbewusstes Verhalten und bestraft, wenn Sie nicht so dran sind. Aber es gibt 2 kleine Probleme dabei. Erstens, wie wollen Sie das eigentlich kontrollieren? Wie wollen Sie kontrollieren, ob der Bankdirektor Meier nicht abends heimlich hinter dem Rhododendronbusch im Stadtpark raucht? Wie wollen Sie kontrollieren, ob der leidende Angestellte Müller nicht abends heimlich eine Rotweinflasche neben seiner Mülltonne immer leerer werden lässt? Wie wollen Sie das kontrollieren? Nun, vor 70 Jahren gab es eine Institution in Deutschland, über die man das kontrollieren konnte. Das waren sogenannte Blockwachts, die feststellten, ob die Umgebung auch die braune Gesinnung hatte. Und ich fürchte, wenn die Gesundheitsreligion Staatsreligion wird, womit ich täglich rechne, werden wir Blockwachts von den Krankenkassen bekommen, die schnuppernd durch die Mietshäuser laufen. Sie werden von Ihrer Krankenkasse verpflichtet, Rauchmelder auf jedem Zimmer anzubringen, einschließlich Ihres Klos mit direkter Abbuchungsmöglichkeit bei der Krankenkasse. Hinter dem Rhododendronbusch im Stadtpark werden Kameras angebracht werden, schon aus Gerechtigkeitsgründen, damit auch Bankdirektoren erwischt werden, nicht wahr? Wir werden den totalen Gesundheitsüberwachungsstaat bekommen. Und mein zweites Problem machte mir ein Kollege bei der Bundesärztekammer aufmerksam, wo ich diesen Vortrag auch mal gehalten habe, die waren ganz begeistert, ich war ganz irritiert übrigens, der mir sagte, er habe mal die gesamte Weltliteratur auf die Frage hin untersucht, ob ein nicht gesundheitsbewusstes Verhalten zu weniger Krankheitskosten führt, zu weniger Kosten der Solidargemeinschaft insbesondere. Es gibt keine einzige valide Studie, die das belegt. Es gibt im Gegenteil aber gewisse Hinweise, dass wenn jemand mit 41 am Bronchialkarzinom stirbt, der die Solidargemeinschaft weniger kostet. Weil der die ganzen teuren Alterskrankheiten nicht hat, weil der die Pflegeversicherung auch eine Solidargemeinschaft nicht in Anspruch nimmt, der wird nämlich von seiner Frau gepflegt, und die ganze teure Rente nicht in Anspruch nimmt. Und wenn sich das so herausstellen würde und das ökonomische Argument wirklich ernst gemeint wäre, dann müsste das ja dann bedeuten, wenn jemand nachweisen kann, dass er raucht säuft und auch sonst ein schlechter Mensch ist, dass der weniger Krankenkassenbeiträge zahlen muss, als wenn jemand solidaritätsschädigend Körner ist und durch die Wälder rennt. Und meine Damen und Herren, damit wird deutlich, das ökonomische Argument ist nur ein vorgeschobenes Argument. In Wirklichkeit geht es um einen volkspädagogischen Ansatz. Man möchte, zumindest die Deutschen, zwingen, gesund zu sein. Ich hoffe, Sie sind hier Liberaler in der alten KOK-Tradition, nicht wahr? Also ich darf das jetzt mal hier ungeschützt sagen, wir sind ja hier unter uns, nicht wahr? Ich bin persönlich der Auffassung, wir Deutschen sind ein Volk von Lehrern, das sich durch unterschiedliche Berufe nur verkleidet. Also jeder Deutsche ist im Grunde von Geburt an Lehrer. Man kann dann später die Berufung verpassen, man wird Arzt, wie ich, aber Sie sehen, ich halte Vorträge. Also jeder Deutsche ist im Grunde Lehrer. Das erleben Sie in Deutschland immer, wenn Sie auf der Autobahn zu lange links fahren. Dann überholt Sie jemand und zeigt Ihnen dann, wie es richtig geht. Das erleben Sie, ich versichere Sie, in keinem anderen Land der Welt. Oder hier nur bei Externen dann, die da ausgewandert sind. Ich habe 2 Jahre lang in Italien gelebt. Kein Italiener käme im Traum auf den Gedanken, wenn er Sie links überholt hat, rechts überholt oder drüber gefahren ist, sich irgendwie für Sie noch zu interessieren. Der interessiert sich fürs nächste Auto. Aber wir Deutschen haben ein pädagogisches Eros. Wir wollen Menschen was beibringen. Und dann gibt es einen Ausdruck, der in diesem Zusammenhang wahnsinnig wichtig ist. Wenn Sie mal einen Vortrag im Krankenhaus halten müssen oder so, muss dieser Ausdruck vorkommen. Und das ist der Ausdruck Ganzheitlichkeit. Meine Damen und Herren, dieses Krankenhaus ist ein ganzheitliches Krankenhaus. In unserem Krankenhaus ist der Herr Müller nicht die Galle von Zimmer 5. Nein, in unserem Krankenhaus ist der Herr Müller der Herr Müller von Zimmer 5 mit seiner ganzen Lebensgeschichte, seinen Sorgen und so weiter, Beifallbuffet, das ist das Übliche. Und das geht normalerweise gegen die Chirurgen, die bekanntlich mit Messern in bewusstlose Leute reinschneiden und mit denen nicht reden. Nun bin ich als Psychiater nicht im Verdacht, Chirurgen übertrieben zu schätzen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir Psychiater gelten als natürliche Feinde der Chirurgen und die Chirurgen als natürliche Feinde der Psychiater, wie im Tierreich. Die Chirurgen gehen immer davon aus, dass wir Psychiater uns von unseren Patienten nur durch den Kittel unterscheiden und Wir Psychiater gehen davon aus, dass die Chirurgen mit der Tätigkeit des Kleinhirns auskommen, weil das Kleinhirn für die Koordination der Bewegungen zuständig ist. Und wenn Sie diese Vorurteile mal haben, bestätigen die sich natürlich auch immer wieder. Wir hatten zum Beispiel an einem Krankenhaus, wo ich tätig war, einen westfälischen Chirurgen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das überhaupt vorstellen können. Der Westfale sagt an und für sich wenig, ein Chirurg fast nichts, ein westfälischer Chirurg, der Marmontisti sagt überhaupt nichts. Ich war sehr beliebt, holte immer die Pizza, war auch sehr kompetent, aber er sagt halt nichts, das wussten wir. Eines Tages ruft er mich im Dienst an und sagt, Manfred, du musst mal kommen. Ich war ganz überrascht, eine solche Wortansammlung hatte ich von ihm noch nie gehört. Ich sage, Uli, was ist denn los? Da sagt er, hier muss mit einem Patienten geredet werden. Wörtlich, nicht erfunden. Ich sofort in den Aufnahmeraum und sah, was passiert war. Da saß der völlig besoffene Karnevalsprinz vom Nachbardorf, hatte eine Weber-C-Fraktur, also eine Sprunggelenksfraktur, und hatte auf die Bemerkung des Chirurgen, Sie müssen operiert werden. Nein, gelallt. Und das ist für den Chirurgen der Höhepunkt des Wahnsinns. Wenn Sie aber eine solche Frage Nein sagen, dann muss der Psychiater gerufen werden. Wenn der Patient Stimmen hört, das fällt dem Chirurgen gar nicht auf, er hört ja auch Stimmen, aber das ist eine Frage für den Psychiater. Ich habe mich dann sofort von Rheinländer zu Rheinländer mit dem Karnevalsprinzen darauf verständigt, dass er sich operieren lässt, um den Chirurgen zu beruhigen. Der Rheinländer neigt zur Hilfsbereitschaft. Wenn ich mir selbst aber vorstelle, ich würde selbst eine chirurgische Abteilung eingeliefert und abends, wegen der Gallenoperation vielleicht, und am Abend vor der Operation käme noch so ein ganzheitlicher Chirurg zu mir und würde sagen, wissen Sie, Herr Kollege, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, am Abend vor der Operation meine Patienten noch einmal zu besuchen. Wissen Sie, eine Operation ist ja immer ein einschneidendes Ereignis, in jeder Hinsicht, nicht wahr? Man schläft schlecht vorher und ich möchte Ihnen einfach sagen, ich fühle da mit Ihnen sehr mit. Und wenn ich morgen früh vor dem Operationssitus stehe, dann ist das für mich nicht einfach die Galle. Nein, dann ist das für mich ein Mensch. Ein Mensch mit seiner ganzen Lebensgeschichte, die bis zu diesem Zeitpunkt währte und wie wir hoffen anschließend noch weiterging. Ein Mensch. Meine Damen und Herren, wenn der in diesem Stil weiter mit mir redet, werde ich anschließend sofort meine Koffer packen und fluchtartig das Krankenhaus verlassen, weil ich einfach Sorge hätte, der steht am nächsten Morgen so ergriffen von meiner Gallenblase, dass der das Ding nicht trifft, nicht wahr? Die Gallenblase ist nämlich sehr klein. Das heißt, in der Chirurgie bin ich sehr gerne die Galle von Zimmer 5. Da weiß ich nämlich, wegen Sie nehmen mir die Galle raus und nicht irgendwas anderes, was ja auch schon passiert sein soll. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, wird es durchaus wieder ernst. Wir überfordern das Gesundheitswesen mit diesem Ganzheitsquatsch. Das sind pseudoreligiöse Ansprüche, die das Gesundheitswesen überhaupt nicht erfüllen kann. Wenn ein brillanter Chirurg morgens 5 Stunden lang im Blut wühlt und ein Menschenleben rettet, soll der gleiche Mann am Nachmittag des gleichen Tages am Bett eines Sterbenskranken sitzen und mit dem in der Haltung der Hinnahme des Unvermeidlichen zusammen reden oder schweigen. Ich habe mich sehr in der Hospizbewegung eingesetzt. Das müssen Sie können, wenn Sie Sterbebegleitung machen. Es mag manche geniale Chirurgen geben, die beide Eigenschaften in sich vereinen. Aber wer ein bisschen Menschenkenntnis hat, der wird wissen, häufig sind die Menschen, die technisch brillant sind, verbal nicht so gut. Und umgekehrt. Und so frustrieren wir unsere besten Chirurgen, auch unsere besten Krankenschwestern, mit diesem Ganzheitsquatsch, dem sie letztlich nicht gerecht werden können. Und so wird in unserer Gesundheitsgesellschaft das Gesundheitswesen zur letzten Instanz vor den unvermeidlichen Grenzsituationen menschlicher Existenz, wie der Philosoph Karl Jaspers sie genannt hat, vor Leiden, Krankheit, Sterben und Tod. Dabei hat von Leiden, Krankheit, Sterben und Tod ein altes Mütterchen hier aus dem Mühlviertel viel mehr Ahnung als ein junger Assistenzarzt, der mal gerade ein EKG ableiten kann. Und so dringt leise in diesen ganzen Gesundheitstrubel der Satz des großen dänischen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard, der einmal gesagt hat, der Spaß eines Menschenleben für einige Jahre zu retten, ist nur Spaß. Der Ernst ist, selig sterben. Die totale Heilssehnsucht der Menschen produziert heute eine totale Pathologisierung und Frustration. Wir leisten uns gewaltige Verdrängungsapparaturen, sprechen von einer medizinischen Überversorgung und einer emotionalen Unterversorgung. Es entsteht ein heilloses Bild ohne Horizont. Je mehr akute Krankheiten wir erfolgreich bekämpfen können, desto mehr chronische Krankheiten werden deutlich. Ich habe neulich beim Deutschen Krebskongress in Berlin vor 3000 Leuten geredet und da gibt es ja immer so Kampagnen gegen den Krebs. Nun wissen wir ja, den Krebs gibt es medizinisch gar nicht, das ist ein Laienbegriff. Es gibt verschiedene Formen pathologischer Zellalterung, die einen können Sie ganz gut behandeln, die anderen können Sie weniger gut behandeln. Den Krebs gibt es gar nicht. Das heißt, Kampagnen gegen den Krebs sind gar keine medizinischen Kampagnen. Es sind Kampagnen gegen den Tod. Und das ist letztlich ein religiöses Thema. Und das Tragische ist nun, um den Tod zu vermeiden, nehmen wir uns das Leben. Das heißt, wir nehmen uns unwiederholbare Lebenszeit in Fitnessstudios, Wellness-Einrichtungen, Prophylaxemaßnahmen. Und dann liegen wir irgendwann auf dem Sterbebett. Und es passiert nun das, was wir mit all unseren Bemühungen immer vermeiden wollten. Es passiert nun. Unvermeidlich. Wenn ich dann manch einer von uns sich doch fragen, hätte ich nicht ein bisschen mehr Zeit für Gespräche mit meiner Frau haben sollen, anstatt da ins Fitnessstudio zu gehen? Hätte ich nicht ein bisschen mehr Zeit für Gespräche mit meinen Kindern haben sollen? Hätte ich nicht ein bisschen mehr auch mal für andere Menschen tun sollen? Beim Fitnessstudio bei mir um die Ecke steht der Satz, nimm dir Zeit für dich. Das ist ja eine gute Idee. Aber wenn das zum letzten Prinzip eines Lebens wird, dann wird es eiskalt in unserer Gesellschaft. Die Altreligionen Judentum, Christentum und Islam haben immer auch einen sozialen Aspekt gehabt. Almosen geben und so weiter. Die Gesundheitsreligion ist total egoistisch. Der Gesundheitsgläubige interessiert sich für seine Laborwerte, seine Prognose und seine Zukunft. Und das macht die Kämpfe im Gesundheitswesen häufig auch so kalt und herzlos. Und an dieser Stelle mag dann der christliche Sonntagsredner anheben und sagen, naja, da sieht man es mal wieder, die Gesundheit ist nicht wie der Körper, ist nicht wie die Seele ist wichtig. Seelsorge, Seelenhalt, der Körper ist nur das Gefängnis der Seele. Meine Damen und Herren, hier im kultivierten Österreich brauche ich Ihnen das nicht näher zu erklären. Sie haben sofort erkannt, was ich gerade gesagt habe, war völliger Unsinn. Das hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun. Das ist reiner Neuplatonismus. Und an dieser Stelle mute ich meinem Publikum immer in gewisser Weise einen Salto Mortale zu, wenn Sie mir das Bild gestatten. Denn als katholischer Theologe bin ich natürlich der Auffassung, dass Gesundheit ein hohes Gut ist. Es ist, wir glauben an die Inkarnation, an die Fleischwerdung Gottes. Der Apostel Paulus sagt, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes und dafür muss man auch mal was tun. Doch wir glauben, Gesundheit ist ein hohes Gut. Es ist nicht das höchste Gut, aber ein hohes Gut durchaus. Und deswegen ist es wichtig, verantwortungsvoll mit seiner Gesundheit umzugehen. Und da kann man übrigens von mir aus auch mal in ein Fitnessstudio gehen, bei den ungesunden Lebensverhältnissen, die wir haben. Da kann man auch mal auf gesunde Ernährung achten und nicht dauernd Fastfood essen. Aber mal richtig lecker, ungesund essen, cholesterinreich, fettreich, leckerer Wein dabei, das muss doch noch erlaubt sein. Die Freiheit einer freiheitlichen Gesellschaft ist auch die Freiheit zum ungesunden Leben. Das heißt, ich glaube, wer nicht in der Gesundheit seine Religion hat, sondern eine seriöse, zum Beispiel eine christliche Grundlage hat, da kann das emanzipatorisch wirken gegen die totalitären Zumutungen der Gesundheitsreligion. Da kann man gelassener, ich sage ja nicht lässiger, gelassener mit seiner Gesundheit umgehen, da kann man letztlich gesünder mit seiner Gesundheit umgehen. Im Zusammenhang mit meinem Buch habe ich da mal zusammengerechnet, wenn man all die Zeiten eines menschlichen Lebens, die die Gesundheitsregion für Defizitzeiten hält. Zeiten von Behinderung, Krankheit, Schmerzen, Leiden, Alter, Sterben. Wenn man das alles von der gesamten Lebenszeit abrechnen würde, dann blieben nur noch 9,82% der Lebenszeit als lebenslustfähige Zone. Und jetzt müssen wir noch Steuererklärung machen und sowas. Das heißt, Lebenskunst kann nur bedeuten, dass man auch in jenen Grenzsituationen menschlicher Existenz, wie Karl Jaspers sie nennt, Quellen des Glücks eines Lebens findet. Behinderung kann auch eine Fähigkeit sein. Wie ich Ihnen eben sagte, habe ich vor 25 Jahren diese Behindertengruppe gegründet und habe da viele behinderte Freunde. Und in dieser Gruppe habe ich erlebt, dass Behinderung auch eine Fähigkeit sein kann. Und ich meine das keineswegs so betulich nach dem Motto, dass der behinderte Mensch das alles auch kann. Nein. Ich glaube, dass manch geistig Behinderter mehr echte, humane Herzlichkeit hat als wir Normopathen. Echte, humane Herzlichkeit. Wir haben in dieser Gruppe zum Beispiel Burkhard. Burkhard ist schwergeistig behindert, kriegt keinen Satz grammatisch richtig auf die Reihe. Aber wenn Sie den in eine Gruppe von 20 depressiven Ostwestfalen setzen, hat er die in 20 Minuten in bester Stimmung. Ostwestfalen gelten als sehr depressiv übrigens, ja. Wie er das hinkriegt, weiß ich auch nicht. Der macht auch immer die Außenpolitik der Gruppe. Wenn wir mit der Gruppe durch irgendeine fremde Stadt gehen, sagt er plötzlich, hallo, wie geht's? Und dann sagt der Manfred, kennst du den Mann? Nee, kenne ich nicht. Aber wir haben wieder Kontakt. Und mit dieser Gruppe waren wir mit 60 Leuten in München. Und da kam der Gedanke in der Gruppe auf, die wollten in die Hochzeit des Figaro mit Hermann Prey in der Bayerischen Staatsoper. Und ich habe das Prinzip in der Gruppe entwickelt, aus moraltheologischen Gründen, dass man den Leuten die Chance geben muss, was Gutes zu tun. Also wenn ich denken würde, jetzt mal theologisch, nicht wahr? Wenn ich denken würde, der Intendant der Bayerischen Staatsoper wäre ein so böser Mensch, dass er einer so netten Gruppe wie unserer keine kostenlosen Karten für die Hochzeit des Figaro mit Hermann Prey geben würde, würde ich ja etwas Böses über den Mann denken. Das darf ich aber gar nicht. Wir sagen in der Heiligen Messe immer, ich habe gesündigt in Gedanken, ne? Das wäre es ja. Und um quasi Zeit in der Beichte zu sparen, also aus Zeit des Sparens, rufe ich den Mann an. Gebe ihm eine Chance, nicht wahr? Und da habe ich ihn angerufen und gesagt, wir sind erstens behindert, haben zweitens kein Geld. Kurze Pause, damit das auf Festplatte ging, nicht? Dann drittens aber gerne mit 60 Leuten in die kostenlose die Hochzeit des Figaro mit Hermann Prey. Längere Pause. Dann ging dem Mann die ganze CD mit der Bibel durch den Kopf und ihm wurde klar, es gibt keinen Ausweg und wir kamen rein. Burkhard war mit dabei. Nun war Hermann Prey leider Gottes kurz vorher erkrankt, das hatte Burkhard aber missverstanden, setzte sich hin und wandte sich an den Mann rechts neben ihm, der mit der Gruppe gar nichts zu tun hatte, mit der Bemerkung, Hermann Prey tot. Da war er geschockt, nicht wahr? Dann entwickelte sich auch ein ganz interessantes Gespräch zwischen den beiden. Er merkte langsam auf, wo die Glocken hingen. Dann wurde das Licht abgedimmt, die Ouvertüre begann. Und nach 5 Minuten Ouvertüre höre ich aus Richtung Burkhard, wann Schluss hier? Wann Schluss hier? Mir standen die Haare zu Berge, nicht wahr? Das Opernpublikum zischte bereits. Ich kenne das aus der Bonner Oper. Da erkennen Sie das Eifelpublikum immer, also das Landpublikum immer daran, dass Sie die Butterbrotpapiere auspacken. Und das Stadtpublikum zischt. Dann wissen Sie immer, wo der Bus sitzt. Gut. Also die zischten bereits, nicht wahr? Scheint es hier auch zu geben. Gut. Also die zischten bereits. Dann war die Ouvertüre zu Ende. Der Vorhang ging auf. 2 Leute kamen auf die Bühne. Und in diesem Moment ruft Burkhard in die Bayerische Staatsoper. Polizei, Polizei, alle verhaften. Und er braucht kein Mikro, um das klar zu sagen. Mir erstarrte das Blut in den Adern. Ich war fest entschlossen, nur noch Französisch zu reden, mit der Gruppe nichts mehr zu tun zu haben. Als ich merkte, dass die Stimmung in der Bayerischen Staatsoper total gedreht hatte, das Publikum der Bayerischen Staatsoper war von Burkhard von Stund an total begeistert und stachelte ihn jetzt in der Folgezeit immer wieder an, Kommentare zur Oper zu machen, sodass Anke, die neben ihm saß, alle Mühe hatte, den einigermaßen ruhig zu halten. Und am Ende der Oper kam Burkhard auf mich zu und sagte, Manfred, ich liebe Oper. War total begeistert. Das heißt, ich werde es Burkhard ausrichten. Hat vor 2 Wochen angerufen. Das sind immer sehr lange Anrufe. Manfred, Polizei, alle verhaften und so. Ja. Behinderung kann also auch eine Fähigkeit sein. Demosthenes war der größte Redner der Antike. Und was war das Geheimnis der Redekunst des Demosthenes? Demosthenes hatte eine schwere Sprachbehinderung und hat mit Steinen im Mund gegen die Meeresbrandung angebrüllt. Und da wurde der größte Rhetor der Antike. Homer war der größte Dichter der Antike, wunderschön dargestellt, seherisch in die Ferne schauend. Und was war das Geheimnis der Seherkraft des Homer? Homer war blind. Und die bedeutendsten Sinfonien hat Beethoven geschrieben, als er taub war. Und Stephen Hawking, das Universum in der Nussschale, der im Rollstuhl sitzt, nicht wahr, hat von sich selbst gesagt, er hätte nicht eine Welt in seinem Kopf entstehen lassen können, wenn er der Welt nicht so wenig mächtig wäre. Das heißt, ich glaube ganz ernsthaft, eine Gesellschaft ohne Behinderte wäre nicht nur eine weniger menschliche Gesellschaft, nicht nur eine weniger farbige Gesellschaft, sondern auch eine weniger leistungsfähige Gesellschaft. Krankheit kann auch eine Chance sein. Ich rede in letzter Zeit häufiger von Managern. Mancher Manager, der zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder ins Krankenhaus muss, wegen der Banalität vielleicht, überlegt sich vielleicht zum ersten Mal, was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Terminkalenderstress? Und geht einen neuen Weg. Schmerzen und Leiden. Marcel Reich-Ranicki hat einmal gesagt, jede gute Literatur hat mit Leiden zu tun. Papst Johannes Paul II. Hat zu Beginn seines Pontifikats ein höchst eindrucksvolles Schreiben verfasst mit dem Titel Salvifici Doloris, über den heilbringenden Sinn menschlichen Leidens. Dieser Papst hatte ja in Deutschland ein völlig absurdes Image. Es war ja ein Seelsorgspapst, der in Krakau Familienseelsorge gemacht hat, Studentenseelsorge, Seelsorge wirklich gemacht. Und das merkt man diesem Schreiben auch an. Und ich habe dieses eindrucksvolle Schreiben Atheisten gegeben, die im Sterben gelegen haben, weil es so eindrucksvoll ist. Und dass dieser Papst das, was er damals als junger, dynamischer Papst schrieb, am Ende seines Lebens gelebt hat, das gehört für mich zum eindrucksvollsten dieses Pontifikats. Für mich war die berührendste Szene im heiligen Jahr 2000, als der alte, kranke Papst in Yad Vashem stand, an der Holocaust-Gedenkstätte in Israel. Und wie der alte Mann da mit brechender Stimme das Entsetzliche dieses Völkermords zur Sprache brachte, das war zutiefst berührend. Wenn da ein junger, dynamischer Papst gestanden hätte, wäre das bei weitem nicht dieser Eindruck gewesen. Und damit sind wir beim Thema Alter. Nehmen Sie mal einen beliebigen Artikel in einer überregionalen Tageszeitung, bei Ihnen in der Presse, Standard oder was Sie wollen, über alte Menschen und ersetzen den Begriff alte Menschen in diesem Artikel durch Kaninchen. Sie brauchen den Artikel in der Regel nicht zu ändern. Wie viel Quadratzentimeter pro Kaninchen, Quadratmeter pro alten Menschen? Wie kann man die Pflege des Kaninchens sicherstellen? Wie kann man die Pflege des alten Menschen sicherstellen? Wie kann man die Ernährung des Kaninchens sicherstellen? Wie kann man die Ernährung des alten Menschen sicherstellen? Wie kann man dafür sorgen, dass das Kaninchen nicht wegläuft, dass der Alzheimer-Patient nicht wegläuft? Übrigens keine bösen Artikel, keine zynischen Artikel, höchst fürsorgliche Artikel. Aber der alte Mensch nur als Objekt der Sorge und nicht als Subjekt, als Schatz, als Reichtum der Gesellschaft. Im Philosophiestudium fragt uns der Philosophieprofessor, was ist eine glückliche Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die das Alter ehrt oder eine Gesellschaft, die die Jugend ehrt? Es gibt nur eine logische Antwort. Natürlich ist nur eine Gesellschaft, die das Alter ehrt, eine glückliche Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die die Jugend ehrt, da schaut schon der 16-Jährige, wenn er in die Zukunft seines Lebens schaut, ins Dunkel seiner Lebenszukunft. Wenn aber das Alter geehrt wird, dann schaut schon der 16-Jährige in die Zeit, wo er eines Tages anerkannt im Senat sitzen wird und irgendwann alt und lebenssatt, wie es so schön im Alten Testament heißt, sterben wird. Der alte Mensch hat Erfahrung mit dem eigentlich Wichtigen des Lebens, mit Vertrauen, Verzweiflung, Hoffnung, Barmherzigkeit, Liebe, Treue, Milde. Der alte Mensch ist ein Schatz. In meiner Jugend sprach man noch davon, jemand hat ein gesegnetes Alter erreicht. Diesen Ausdruck höre ich heute überhaupt nicht mehr. Mancher Jungmanager ist zeitlich und örtlich prächtig orientiert, weiß genau, wo er ist, weiß das Datum genau, weiß die Börsenkurse von heute exakt. Aber er hat vielleicht vergessen, dass er zu Hause eine Frau hat, die ihn liebt. Und Kinder, die ihn mögen. Der späte Alzheimer-Patient hat alles vergessen. Er weiß nicht mehr, wo er ist. Er weiß das Datum nicht mehr. Er weiß nichts mehr. Das Letzte, was er noch weiß, ist, dass er eine Frau hat, die ihn liebt. Und Kinder, die ihn mögen. Ein Kapitel meines Buches heißt Sterben und Tod als Würze des Lebens oder was ein pompeianisches Bordell mit dem heiligen Hieronymus verbindet. Das ist natürlich erklärungsbedürftig. In Hamburg muss ich vor einiger Zeit erstmal erklären, dass im pompeianischen Bordell nichts mehr los ist. PISA-Studium. Also gut. Im pompeianischen Bordell sind Totenschädel an die Wände freskiert als Aufforderung. Mensch, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag lustvoll. Carpe diem, pflücke den Tag. Und der Totenschädel beim heiligen Hieronymus in der Wüste ist in gewisser Weise etwas Ähnliches. Christ, denke daran, dass du stirbst und lebe jeden Tag ganz bewusst. Natürlich nicht im Bordell, das ist der Unterschied. Das heißt, das unendliche Leben, was die Gesundheitsgläubigen sich erhoffen, das wäre für Platon die Hölle gewesen. Wenn wir alle nicht sterben könnten, dann können Sie jetzt Ihre Nachbarin eine runterhauen und können sich sagen, naja, wie ich mich kenne, in 500 Jahren werde ich mich wieder entschuldigen. Und noch schlimmer, Ihre andere Nachbarin eine Freude machen und müssen sich sagen, naja, bringt auch nicht, in 1000 Jahren werde ich sie wieder enttäuschen. Es wäre alles total gleichgültig. Es wäre die totale Langeweile. Das wäre nicht sterben können nach Platon, die Hölle. Nur dadurch, dass wir alle sterben, wird jeder Moment unwiederholbar wichtig. Meine Damen und Herren, wenn ich jedem von Ihnen hier im Saal jetzt im Moment sagen könnte, wann er stirbt, das genaue Datum seines Todes, das absolut sichere, unvermeidliche, nicht änderbare Datum seines Todes, jedem Einzelnen von Ihnen, dann bin ich sicher, dass Sie morgen schon anders leben werden.
Wenn Ihnen klar ist, das ist ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung. Den bekomme ich nie wieder. Nun ist es aber so, dass wir alle sterben und dass der morgige Tag ein unwiederholbarer Tag weniger auf der Rechnung ist, nichts können wir wiederholen. Wir leben heute in so einer Videomentalität, das können wir also auf Video aufzeichnen und wiederholen. Das ist Voraussetzung für fröhlichen Atheismus. Nichts können wir wiederholen. Der jetzige Moment, den wir jetzt hier erleben, können wir nie mehr wiederholen. Wir können uns hier nochmal treffen, dass der eine oder andere von uns schon gestorben und jeder hat andere Lebenserfahrungen gemacht. Ich habe nicht selten mit Krebspatienten zu tun und die sagen einem oft, Herr Doktor, der Tag, an dem ich die Krebsdiagnose bekam, war ein schrecklicher Tag. Aber ich sage Ihnen noch eins. Seit diesem Tag lebe ich jeden Tag viel vitaler, viel farbiger, viel intensiver und ich ärgere mich so, das, was ich schon vorher gemacht habe. Das heißt, ich glaube, wer den Tod verdrängt, verpasst das Leben. Die lustvollste Zeit der europäischen Kunstgeschichte war die Barockzeit. Und sie scherzte mit dem Tod. Toten, Tänzer auf Gräbern, das brauche ich Ihnen Österreichern gar nicht zu erklären. Bei uns da im düsteren Preußen, die kennen das ja alle nicht. Also Totentänzer auf Gräber. Das heißt, man war lustvoll, man lebte das Leben und man liebte das Leben. Aber gerade im Bewusstsein des Todes lebte man es intensiv und auch verantwortungsvoller. Vielleicht, als wenn man ihn dauernd verdrängt. Es gibt noch ein eigenes Kapitel über den Psychokult, aber das lasse ich mal weg. Ich muss ja auch an Ihre Gesundheit denken. Und komme zum Ende. Wie kann man Lebenslust, so wie der Vortrag heißt, eigentlich erleben? Ich glaube im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments, wie ich ihn eben versucht habe, das deutlich zu machen. In Muße, wie die Alten gesagt haben. Völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll, mal durch den Wald zu gehen. Nicht mit einem Buch, mein Wald gehört mir, aus Gesundheitsgründen eh nicht, das wissen Sie schon, auch nicht, um seiner Frau zu erzählen, dass man durch den Wald gegangen ist. Sondern diesen unwiederholbaren Moment des Lebens zu genießen, zu schmecken, zu erleben. Oder eine wunderschöne Melodie im Autobahnstau, im Autoradio zu hören und nicht gleich zu fragen, wo kriege ich das auf CD, wie kann ich das wiederholen? Sie können es nicht wiederholen. Dieser Moment im Autobahnstau, der Sie da ergreift, ist unwiederholbar. Und sich das bewusst zu machen, ist Voraussetzung dafür, dass man überhaupt lebt. Wir sagen ja immer wieder, wenn ich mal Zeit habe, höre ich mir das in Ruhe an. Wir wissen alle, dazu kommen wir nie. Und so bereiten wir dauernd ein Leben vor, was nachher gar nicht stattfindet. Und während wir das Leben vorbereiten, läuft das eigentliche Leben unwiederbringlich ab. Wir sagen immer wieder, wir haben keine Zeit. Aber wenn wir sie haben, behandeln wir sie wie ein wildes Tier. Das heißt, wir vertreiben sie, das nennt man Zeitvertreib. Oder wir schlagen sie tot, das nennt man Zeittotschlagen. Es gibt einen schönen Sketch von Loriot, den ich übrigens vor einigen Wochen nochmal gesehen habe, wo die Ehefrau hinten in der Küche brasselt und vorne sitzt im Ohrensessel der Ehemann und sie fragt, was tust du gerade? Und er sagt, ich sitze. Ja, möchtest du nicht mal einen Spaziergang machen? Nein, ich möchte keinen Spaziergang, ich möchte hier sitzen. Ja, möchtest du nicht mal mit dem Hund rausgehen? Nein, ich möchte nicht mit dem Hund, ich möchte hier sitzen. Und so muss der arme Mann sich dauernd dafür rechtfertigen, dass er völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll da sitzt. Sie müssen das übrigens mal mit Ehepaaren gucken, immer die Hälfte lacht. Scheint ziemlich präzise beobachtet zu sein. In solchen Momenten der Muße kann man sich ergreifen lassen vom Eigentlichen des Lebens, vom Sinn des Lebens. Im Vertrauen, in der Liebe, ja auch in der Erotik kann man den Sinn des Lebens erleben. Die heilige Teresa von Avila war eine höchst temperamentvolle Frau, hat von sich selbst gesagt, ich bin ein Weib und dazu noch ein schlechtes, ist aber trotzdem heilig geworden. Hat übrigens gesagt, sie sei in einen Orden eingetreten, um nicht unter das Joch eines dummen Mannes zu kommen, was ich für eine Frechheit halte. Wir Katholiken müssen nicht alles glauben, was Heilige sagen. Aber gut. Und die heilige Therese von Avila hatte Gottesvisionen von erotischer Kraft. Und sie hat die ganz ungehemmt erotisch dargestellt. Und Gian Lorenzo Bernini, der bedeutendste Barockkünstler Roms, hat das dargestellt. Wenn man in Rom war, in der Kirche Santa Maria della Vittoria, können Sie sehen, die heilige Therese hingegossen in ihren Ordensgewändern und ein Engel mit güldenem Pfeil trifft ihr ins Herz. Das sah der berühmteste Kunsthistoriker des 19. Jahrhunderts, Jakob Burckhardt, so ein bisschen verklemmt, bürgerlich und so weiter, sah das und dachte, das sei ein Skandal, das habe mit Kunst nichts zu tun, das sei reine Pornografie. 100 Jahre vorher sah das gleiche Kunstwerk der Président de Brosse, Franzose, Lebemann, Zeitalter Voltaires, sah die heilige Therese und tat den berühmt gewordenen Ausspruch, wenn das die himmlische Liebe ist, dann kenne ich sie auch. Und ich glaube, dass Gian Lorenzo Bernini, der ein frommer Mann war und jeden Morgen in die heilige Messe ging, diesen Kommentar geschätzt hätte. Weil die alte katholische Tradition, das brauche ich Ihnen Österreichern sowieso nicht zu sagen, sehr sexualfreundlich war. Ich kann also aus jüngster Zeit erzählen, meine Frau ist Journalistin, als sie die Enzyklika des Papstes, nicht wahr, Deus Caritas erst runtergeladen hat, ging das nicht. Die rief mir, ich kriege die Enzyklika nicht runtergeladen. Ja, ich sage, warum denn nicht? Kindersicherung, Error, Sex und so weiter, nicht wahr? Und zwar immer positiv. Immer positiv, nicht? Das muss man mal betonen. Ich habe das vor dem Heiligen Vater demnächst, wenn ich ihn in Rom treffe, mal zu sagen, was es so alle geben kann. Wenn man aber sozusagen Gottes Erfahrung erotisch machen kann, dann müsste auch umgekehrt gelten, dass man sozusagen im Geschlechtsverkehr Gottes Erfahrung machen kann. Natürlich in sortierten katholischen Rahmenbedingungen. Das habe ich genauso bei einer großen Ärztetagung vor 3000 Ärzten im Internationalen Kongresszentrum in Hamburg gesagt. Und da meldete sich an dieser Stelle ein schüchterner Kollege aus der 30. Reihe Anästhesist und sagte, ich bin aber nicht katholisch. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Kollege, das sind die wenigen Momente Ihres Lebens, wo Sie mal eine Ahnung bekommen, was katholisch ist. Und dann war das auch einigermaßen klar. Das heißt, das Eigentliche des Lebens kann man erleben im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jedes Moments, aber auch im Bewusstsein der Unwiederholbarkeit jeder Person. Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun und die tun häufig das, was so im Trend liegt, was üblich ist, was man so macht. Und das tun Ältere übrigens auch, nicht wahr? Was man so macht, was so üblich ist, nicht wahr? Aber wenn man sein ganzes Leben lang immer nur das tut, was man so macht, was so üblich ist, dann steht nachher auf dem Grabstein, er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Ja, das wäre doch enttäuschend. Die mittelalterlichen Menschen hatten einen faszinierenden Gedanken. Sie kannten Heiltümer. Das waren Bilder, vor denen man gesund werden konnte. Ein solches Heiltum ist der Isenheimer Altar in Colmar. Er stand ursprünglich im Antoniterhospital in Isenheim, und alle Betten aller Kranken waren auf dieses ergreifende Gemälde von Matthias Grünewald gerichtet. Und die Menschen glaubten, wenn man das von morgens bis abends sah, dann konnte man gesund werden. Und meine Damen und Herren, ich bin zwar schulmedizinisch ausgebildet, aber ich glaube, dass hier die mittelalterlichen Menschen recht hatten. Vor dem Isenheimer Altar in Colmar kann man gesund werden. Vor dem Isenheimer Altar in Colmar kann man religiös werden, so wie vor der Assunta von Tizian in Ifrari in Venedig oder vor der Pietà von Michelangelo in St. Peter in Rom. Ich habe mal eine Fernsehdiskussion gesehen zwischen Ernst Bloch, marxistischem Philosophen, und Gabriel Marcel, katholischem Existenzphilosophen. Beide alten Männer, beide über 80, waren in allem unterschiedlicher Meinung. Der Gabriel Marcel war nachher so wütend auf den Bloch, weil der immer mit seiner Gesellschaft kam, dass er mit dem Stock aufstieß und ins Französische wechselte, was vor dem Moderator schwierig war, weil er kein Französisch sprach. Aber am Ende der Diskussion konnten beide alten Männer sich auf eines einigen. Das Ewige, das Transzendente könne man schon in diesem Leben erleben, und zwar in der 9. Sinfonie von Beethoven. Und da lächelten die beiden alten Männer, die bald darauf starben, weil sie noch etwas gefunden hatten, worauf sie sich einigen konnten. Und ich glaube wirklich, wer Sinn dafür hat und das Laudate Dominum aus den Vesperes Solemnis de Confessore von Wolfgang Amadeus Mozart hört, der erlebt Ewigkeit, die Zeit sprengt.